Etwas ist anders. Du besuchst einen Freund und du bemerkst, irgendetwas ist anders. Ja, es stehen neue Möbel da, ganz andere Farben und so eine warme Atmosphäre, nicht mehr so monoton und grau wie noch damals in der Studentenbude. Etwas ist anders. Es wirkt viel, viel freundlicher, viel herzlicher. Mensch, denkst du, so ein bisschen Farbe, was so ein bisschen Dekoration ausmacht? Etwas ist anders. Vielleicht ist es aber gar nicht nur die Einrichtung der Wohnung, sondern vielleicht ist der Freund verlobt. Und seine zukünftige Frau hat nicht nur Einfluss genommen auf seine Möbelwahl, sondern auf seine ganze Lebenseinstellung. Er hat eine neue Freude, eine wahre Liebe, ganz neue Prioritäten in seinem Leben. Und es äußert sich in all dem, was er tut und was er sagt und wie er sein Leben gestaltet. Die Wohnung ist darum anders, weil er sich verändert hat. Nun, im Deutschen haben wir zwei Worte, die sehr ähnlich klingen, aber doch einen feinen Unterschied machen. Jemand hat sich geändert oder jemand hat sich verändert. Eine Änderung kann eine bewusste, eine plötzliche Umgestaltung, eine Korrektur sein. Man musste etwas ändern. Eine Veränderung jedoch ist meistens ein Prozess, eine Art Verwandlung. Weniger konkret als so ganz bestimmte Änderungen, aber doch voller, umfassender. Jemand, der sich verändert hat, das bezieht sich auf mehrere Dinge gleichzeitig. In unserem heutigen Predigtext begegnen sich zwei Brüder, Jakob und Esau. Und es ist bemerkenswert, bei beiden Brüdern wird eines deutlich. Etwas ist anders. Etwas ist anders bei beiden Brüdern. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 33 die ersten 17 Verse. 1. Mose Kapitel 33, Verse 1 bis 17. Und Jakob erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde, und er stellte die Mägde und ihre Kinder vorn an und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er nahe an seinem Bruder herangekommen war. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Und er erhob seine Augen und sah die Frauen und die Kinder und sagte, wer sind diese bei dir? Er sagte, die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnaden geschenkt hat. Da traten die Mägde heran, sie und ihre Kinder, und verneigten sich. Und auch Lea trat heran und ihre Kinder, und sie verneigten sich. Und danach traten Josef und Rahel heran und verneigten sich. Und er sagte, was willst du mit diesem ganzen Lager, dem ich begegnet bin? Er sagte, um Gunst zu finden in deinen Augen, meines Herrn. Da sagte Esau, ich habe genug, mein Bruder. Es sei dein, was du hast. Jakob aber sagte, nicht doch, wenn ich überhaupt Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann nimm mein Geschenk aus meiner Hand, denn ich habe ja doch dein Angesicht angesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht, und du hast Gefallen an mir gehabt. Nimm doch mein Geschenk, das dir überbracht worden ist, denn Gott hat es mir aus Gnaden geschenkt, und ich habe alles. Und als er in ihn drang, dann nahm er es. Und Esau sagte, lass uns aufbrechen und weiterziehen, und ich will vor dir herziehen. Er aber sagte zu ihm, mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass säugende Schafe und Kühe bei mir sind. Wenn man sie nur einen Tag zu schnell triebe, so würde die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe doch vor seinem Knecht hin. Ich will einherziehen nach meiner Gemächlichkeit, nach dem Schritt des Viehs, das vor mir ist, und nach dem Schritt der Kinder bis zu meinem Herrn nach Seir komme. Da sagte Esau, ich will doch von dem Volk, das bei mir ist, einige bei dir zurücklassen. Er aber sagte, wozu das? Möge ich nur Gunst finden in den Augen meines Herrn. So kehrte Esau an diesem Tag auf seinem Weg nach Seir zurück. Und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus und seinem Vieh machte er Hütten. Darum gab er dem Ort den Namen Sukkot. Etwas ist anders. Aber bei beiden Brüdern müssen wir auch feststellen, nicht alles ist anders. Man kann ihren besonderen Charakter durchaus noch klar erkennen, gerade auch in ihren Fehlern und Schwächen. Mose beschreibt diese Begegnung und gibt verblüffend wenige Erklärungen. Er kommentiert ganz, ganz wenig hier in diesem Text. Und es lässt uns als Leser ein bisschen mit dieser Frage zurück, etwas ist anders, aber was genau und wie ist das zu beurteilen? Wie ist das zu bewerten? Mose beschreibt Jakob und Esau nicht in diesen klaren Extremen, ja, der Gute gegen den Bösen oder so ein großes Happy End, wo beide als strahlende, glückliche Helden vereint sind. Nein, wir finden beide in einer merkwürdigen Zwiespältigkeit. Gott hat in dem Leben dieser beiden Brüder eingegriffen. Etwas ist anders, das wird deutlich. Bei beiden. Aber die Änderung im Leben Esaus ist eine andere als im Leben Jakobs. Und auch wenn dieses Kapitel durchaus schwierig ist auszulegen, glaube ich, dass dies die Kernaussage dieses Textes ist. Zu verstehen, was ist anders? Erstens, Gott ändert Esau. Gott ändert Esau. Etwas ist anders an Esau. Esau war sehr verärgert vor 20 Jahren. Jakob hatte sich vor dem blinden Vater Isaak als der ältere Bruder Esau ausgegeben. Er hat sich sogar verkleidet mit Fellen an den Händen und am Hals, damit er den Segen des Erstgeborenen bekommt. Und damit einen größeren Anteil am Erbe und ein Versprechen von Erfolg. Esau war verzweifelt an diesem Tag. Er weinte laut, er wollte unbedingt auch einen Segen von seinem Vater erhalten. Die letzte Aussage Esaus vor dieser Begegnung hier mit Jakob, die wir in der Bibel finden, war: Es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Ja, dieser Streit zwischen Jakob und Esau war ernst. Doch man könnte meinen, Zeit heilt doch die Wunden. Vielleicht hatte er sich über die 20 Jahre beruhigt. Das war die Hoffnung auch der Mutter Rebekka, dass Esau sich schon irgendwann wieder beruhigen wird. Das war Jakobs Hoffnung. Als er nach 20 Jahren die Boten hinsendet zu Esau und sie kamen zurück und deuteten auf ein ganz anderes Szenario. Im Kapitel zuvor, Kapitel 32, Abvers 7, da lesen wir: Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten: Wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen. Und er zieht dir auch schon entgegen. Und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr. Und ihm wurde Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder und die Kamele, in zwei Lager. Er sagte sich nämlich: Wenn Esau über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Esau war nach der Weissagung seines Vaters ein Mann, der von seinem Schwert leben musste. Vermutlich als eine Art räuberischer Kämpfer, der Händler oder andere Siedler überfällt. 400 kampferprobte Männer so eines Mannes sind eine echte Bedrohung. Das war kein Begrüßungskomitee. Und unser Text, er beginnt nun mit den Worten: und Jakob erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da kommt dieser räuberische Krieger mit 400 bewaffneten Männern ihm entgegen. Mose beschreibt so häufig, wenn Gott in seiner Vorsehung etwas Besonderes widerfahren lässt, Wenn Gott in besonderer Weise wirkt, dann heißt es, und er erhob seine Augen und siehe. Und siehe. Und auch hier, es wird eine Spannung aufgebaut. Esau kommt mit 400 Mann und Jakob, er erhebt seine Augen, er sieht von ferne am Horizont schon die Staubwolke, 400 Männer tatsächlich, aber siehe. Es baut eine Erwartung auf, aber siehe, Gott tut etwas. So erhob Abraham seine Augen, als er die Engel sah und Gott, der ihm begegnete. Oder er erhob seine Augen und siehe, ein Widder, der sich im Gestrüpp verfing, den er anstelle seines Sohnes opfern sollte und so weiter. Es gibt also diese Erwartung, jetzt kommt etwas Außergewöhnliches. Wird Gott hier wirken? Und tatsächlich, Esau kommt mit seinen 400 Räubern und als er Jakob sieht, da läuft er ihm entgegen. Aber nicht mit einem blanken Schwert, um ihn zu verletzen, sondern er lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Da hat sich aber etwas getan. Nicht unbedingt innerhalb der letzten 20 Jahre, dass Esau sagte, ach komm, das ist alles schon vergeben und vergessen, hab nicht mehr drüber nachgedacht. Sondern offensichtlich zwischen dem Aufbruch Esaus mit seinen 400 Leuten und dieser Begegnung mit Jakob. Innerhalb von wenigen Tagen. Der Mann, der zumindest mit einem imposanten Heer seinem Bruder schrecken wollte und den Boten Jakobs keinen Grund gab, zuversichtlich oder hoffnungsvoll zu sein, er legt alle Drohung ab. Und er rennt seinem hinkenden Bruder entgegen. Das war damals übrigens durchaus ungewöhnlich für einen Anführer oder einen Mann von Respekt, der läuft nicht einfach wie ein Kind entlang, sondern es war eine Respektperson, stand oder wartete oder saß. Doch hier, außergewöhnlich, er scheint wirklich froh zu sein, seinen Bruder zu sehen. Plötzlich wird er richtig emotional, er läuft ihm entgegen, denkt überhaupt nicht drüber nach, was seine 400 Männer über ihn denken, wenn er auf seinen Bruder losrennt, als wären sie Teenager. Er fällt ihm um den Hals. Nicht nur sein kühles Händeschütteln, ach ja, Bruder, bist du auch wieder da? Oder irgendwie einen Rückenklopfer, um bloß nicht irgendwie zu nahe zu kommen, sondern er umarmt Jakob und er fällt ihn um den Hals und er küsst ihn in herzlicher Freude. Ja, damals begrüßen sich auch Männer mit einem Kuss vielleicht auf die Wange, um diese Zuneigung und dieses Willkommenheißen zu bestätigen. Bruder, endlich sehe ich dich wieder. Du bist willkommen. Ich habe dich vermisst. Wie schön, dich zu sehen. Jakob hat mit allem gerechnet, aber nicht damit. Als er seine Augen aufhob, um zu sehen, hat er nicht damit gerechnet. Oh nein. Umarmungen und Küsse, davon hat Jakob noch nicht einmal zu träumen gewagt. Das ist wirklich ein Wunder in seinen Augen. Darum erklärt Jakob, denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht, und du hast Gefallen an mir gehabt. Diese Aussage klingt merkwürdig, oder? Ich habe dein Gesicht gesehen, als würde ich das Gesicht Gottes sehen, aber Jakob meint wohl etwas in dieser Art. So wie Esau ihm begegnet, in diesem freundlichen und herzlichen Gesichtsausdruck Esaus, da sieht er ganz deutlich das Wirken Gottes. Er hat eigentlich damit gerechnet, dass Esau zornig auf ihn ist. Aber plötzlich sieht er lauter Freundlichkeit. Und das ist für ihn, für Jakob ein Zeichen, so ist Gott mir begegnet. So habe ich das bei Gott erlebt, dass er mir nicht im Zorn wegen all meiner Schuld entgegengetreten ist, sondern ich habe Gnade gefunden, als ich geweint habe und gefleht habe. Und jetzt, nach diesem Kampf am Jabbok, begegnet er auch Esau und er merkt, boah, So freundlich, wie Gott mir am Ende war, ist mir auch Esau. Das ist Gottes Wirken. In Esaus Gefallen an Jakob erkennt Jakob das Wohlgefallen Gottes, denn Gott hat Esaus Sicht auf Jakob geändert. Da muss Gott etwas gewirkt haben, eingegriffen haben im Herzen von Esau. Der Mann, der ihm so feindlich und zornig gegenüber war, der ihm wie ein rachgieriger Krieger entgegenzog, der ändert sich zu einem warmherzigen und liebevollen Bruder in dieser Situation. Wie ist das möglich? Das hat Gott getan. Gott hat Esau geändert. Es waren nicht die verschiedenen Geschenksendungen, die Jakob furchtsam vorausschickte. Denn Esau fragt in Vers 8, was willst du mit diesem ganzen Lager, dem ich begegnet bin? Und Jakob gibt zu, na, die habe ich geschickt, um Gunst zu finden dann in den Augen meines Herrn. Da sagt Esau, ich habe genug, mein Bruder. Es sei dein, was du hast. Ich will das gar nicht haben. Ich brauche das nicht. Esau bemerkt, die ganzen Herden sind ja ein richtiges Lager. Was hast du damit vorgehabt? Was willst du denn damit? Ich habe genug, mein Bruder. Ich habe genug. Das hört man selten, oder? Ich habe genug. Esau ist wohlhabend. Und auch wenn er nicht den Erstgeburtssegen bekommen hat, so hat Gott ihm doch Erfolg geschenkt. Und Esau ist zufrieden mit dem, was er hat. Er hat genug. Und Mose betont hier tatsächlich, als Jakob in ihn drang, erst da nahm er es an. Das war nicht nur irgendwie so ein orientalisches Höflichkeitsgehabe, wie man halt so irgendwie so einen Tauschhandel macht, sondern Esau wollte es eigentlich wirklich nicht annehmen. Er sagt, du kannst es behalten. Und Jakob musste wirklich in ihn dringen. Er musste ihn wirklich überzeugen, überreden, dass er all diese Geschenke annimmt. Seine Freundlichkeit, die Freundlichkeit von Esau, sie war nicht erkauft durch diese Geschenke, sondern Gott hat Esau geändert. Seine Haltung Jakob gegenüber tatsächlich geändert. Esau, der so bitterlich weinte, weil er sich betrogen fühlte um sein Erbe und den Reichtum, er ist genügsam, zufrieden mit dem, was er hat. Und er weint voller Rührung und Freude, seinen Bruder zu sehen. Und er sorgt sich um Jakob und um seine Sicherheit. Er bietet ihm an, einige Männer zurückzulassen, damit sie Jakobs Karawane und Jakobs Herde begleiten und beschützen. Esau zeigt sich hier zuvorkommend. Er zeigt sich hilfsbereit. Das ist anders. Gott hat Esau geändert. Sein Verhalten ist anders. Aber Gott hat Esau nicht verändert. Gott hat Esau geändert, aber er hat ihn nicht verändert. Die Grundausrichtung Esaus, sein innerstes Wesen, es bleibt dasselbe. Das wird besonders deutlich an dem, was Esau nicht sagt. Was er nicht tut und was er nicht sagt. Während Jakob ständig von der Gnade Gottes spricht und alles, was er hat, ausdrücklich auf Gottes Handeln zurückführt, erwähnt Esau den Herrn nicht ein einziges Mal. Esau sagt, ich habe genug, mein Bruder. Und Jakob sagt, denn Gott hat es mir aus Gnaden geschenkt und ich habe alles. Der Kontrast in ihren Reden ist so auffällig. In Hebräer 12 heißt es, Esau war ein Gottloser. Und obwohl Gott etwas geändert hat bei Esau, an seinem Verhalten, an seiner Einstellung gegenüber Jakob, bleibt er dennoch unverändert gottlos. Er hat keinen Sinn für Gott. Er hat kein Interesse an Gott. Er ist zufrieden und genügsam. Damals, 20 Jahre zuvor, weinte er bitterlich und flehte um den Segen Isaaks. Doch nicht, weil ihm die Beziehung zu Gott wichtig wäre, weil er einen Teil in der Heilsgeschichte Gottes haben wollte, sondern weil er sich Reichtum und Erfolg erhoffte. Und nun hat Gott ihm dennoch Wohlstand und Gelingen geschenkt. Darum ist Esau zufrieden. Das ist, was er wollte. Er wollte niemals Gott, er wollte nur die Gaben. Das sehen wir auch daran, dass er in Seir wohnt, einem Gebirge südöstlich von Kanaan. Er hat das Land, das verheißene Land verlassen, das Abraham und Isaak versprochen war von Gott. Und er erwartet sogar nun, dass Jakob mit ihm reist, dass Jakob zu ihm kommt und bei ihm wohnt in Seir. Das Wort Gottes, die Verheißungen an Abraham und an Isaak, die nun auch in dieser Generation von Jakob und Esau fortgetragen werden sollen, die waren ihm völlig egal. Und Jakob, wenn er mit Esau spricht, dann gebraucht er für Gott immer den Namen Elohim. Niemals den Bundesnamen Jahwe. Und im 1. Mose reden die Patriarchen mit Gottlosen über Gott als Elohim. Aber mit solchen, die den Herrn kennen, auch häufig mit dem Namen Jahwe. Also selbst Jakob merkt, Esau kennt Gott nicht. Esau hat sich geändert. Gott hat ihn geändert. Wundersam geändert. Aber er hat sich nicht verändert. Und darin steckt eine Lehre für uns. Gott hat alles in der Hand. In seiner Vorsehung lenkt und leitet er alle Dinge, vom kleinsten bis zum größten. Und er ändert sogar das Verhalten, den Umgang von Menschen, manchmal wie bei Laban, indem er ihn schreckt und droht, den Gläubigen kein Leid anzutun, doch auch manchmal in seiner allgemeinen Gnade, indem er die Herzen füllt mit einer Freundlichkeit und einer Anständigkeit, die verblüffend ist. Und Jakob erkennt darin eine Gebetserhörung Gottes, dass er Esau so geändert hat. Ja, Gott ändert Menschen und Umstände in dieser Welt. Und zwar für seine Kinder, für die erwählten Gläubigen. Er erweicht das Herz Esaus unerwartet, übernatürlich. Gott greift ein, und zwar, weil er den Gläubigen Gutes tut. Sie beschützt, für sie sorgt, sie ermutigt oder tröstet. Und darum danke Gott für seine allgemeine Gnade in dieser gefallenen, in dieser gottlosen Welt. Alles Gute kommt von Gott. So wie Jakob das Angesicht Gottes sah, in dem wie Esau ihm liebevoll begegnete, so sollen wir nicht alles in dieser Welt nur als eine Falle und eine böse List verstehen, sondern Gott von Herzen danken für so viel Gutes, dass er in dieser Welt wirkt. Selbst unter denen, die ihn nicht kennen. Gott tut es zum Segen für die Gemeinde. Jede Tugend, jede Höflichkeit, jeder Anstand, jedes liebevolle Verhalten, jede genügsame Hilfe. Oh, siehe darin das Wirken Gottes. Lobe ihn dafür. Das kommt alles nicht aus der sündigen Natur. Jede Gunst, die wir erhalten, als Einzelperson oder auch als Gemeinde, jedes politische Wohlwollen, jede soziale Anerkennung, wir sollen Gott dafür preisen und nicht so tun, als wäre das doch selbstverständlich und von jeher unser Recht. Gott ist es, der die Herzen selbst von Königen lenkt wie Wasserbäche. Aber deute nicht jedes Handeln Gottes als gnädige Rettung. Nicht jede Änderung Gottes im Leben eines Menschen als Zeichen der Rettung. Hier in unserem Text wirkt Esau in seinem Verhalten eigentlich freundlicher und vorbildlicher als Jakob. Findet ihr nicht? Er scheint der liebenswürdigste Mensch zu sein, den man sich nur vorstellen kann. Vielleicht hast du auch so einen Nachbarn oder einen Bekannten. Sie sind so nett und so zuvorkommend. Sie setzen sich ein für Menschen in Not. Sie spenden großzügig. Sie sind so freundlich zu ihren Kindern. Man kann so viel lernen von ihnen. Ach, das sind einfach die liebevollsten Menschen. Und du denkst, die muss Gott einfach retten. Sie glauben zwar nicht an Jesus, aber solche Menschen, die müssen einfach in den Himmel kommen. Ihr Lieben, es ist beschämend, wenn das Verhalten oder auch der Ruf von Ungläubigen besser ist als das Verhalten und der Ruf von Christen. Aber es bleibt, durch gutes Verhalten und eigene Werke kommt niemand in den Himmel. Niemand. Sondern nur durch die Gnade Gottes, der die Herzen verändert. Wenn Gott nicht dein Leben vollständig, innerlich verändert, wenn du keine Beziehung zu ihm hast, keine Gemeinschaft mit ihm, keine Vergebung für deine Sünden, dann hast du keine Rettung. Vielleicht sagst du, ich habe genug, aber die Bibel sagt dir, wer Christus nicht hat, der hat das Leben nicht. Dann hast du nicht genug. Dann hast du vielleicht das, was du willst, aber nicht das, was genug ist zum Leben. Nicht Gottes allgemeine Gnade, sondern allein seine spezielle und rettende Gnade bewirkt ewiges Leben. Und ihr Kinder, glaubt mir, alle Eltern wären glücklich, wenn sich Brüder so treffen wie hier Jakob und Esau. Wenn ihr lernt, liebevoll und freundlich miteinander umzugehen, euch so herzlich zu umarmen, wenn ihr lernt, anständig zu sein, euch ordentlich zu verhalten. Aber die größte Hoffnung und das Gebet eurer Eltern ist, nicht, dass ihr gehorsam seid, nicht, dass ihr lernt, euch gut zu benehmen, nicht, dass euer äußerliches Verhalten und euer Reden sich nur ändert, damit es keine Peinlichkeiten gibt oder nicht so viel Streit zu Hause, sondern dass Gott euer Herz verändert, dass Gott euch rettet durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und ihr Lieben, das dürfen wir nicht vertauschen. Gott ändert Menschen und er verändert Menschen. Und wir dürfen weder uns selbst noch andere darüber täuschen, über diesen Unterschied. Zweitens, Gott verändert Jakob. Etwas ist anders, auch bei Jakob. Doch es ist keine augenblickliche, plötzliche Veränderung innerhalb von wenigen Tagen. Vielmehr verfolgen wir seine Veränderung in einem Prozess. Allerdings mit wichtigen und entscheidenden Etappen. Angefangen hat der Prozess in Bethel, wo Gott Jakob begegnete, als er auf der Flucht war. Und dann formte Gott Jakob über 20 Jahre, als er arbeitete unter Laban, besonders in den letzten 6 Jahren der Arbeit, wo er Gottes Eingreifen so deutlich sah und merkte, ich komme mit meiner eigenen Kraft und meiner List nicht voran. Und auch auf der Flucht, wo Gott so wunderbar Jakob schützte vor Laban. Und Jakob lernte die Gnade und Treue Gottes noch viel deutlicher kennen. Und eine entscheidende und verändernde Wirkung hatte dann auch der Kampf am Jabbok mit Gott, wo wirklich all die eigene Kraft aufgegeben werden musste. Und Jakob lernte zu überwinden durch Weinen und Flehen um Gnade. Aus den ersten Erzählungen Jakobs sehen wir, wie egoistisch und selbstsüchtig er war. Der Schaden seines Bruders und das Ansehen seines Vaters waren ihm völlig egal. Er wollte den größten Nutzen für sich selbst. Sein Egoismus war nicht nur eine Ausnahme, sondern Teil seines Charakters. Doch nun sehen wir hier, er ist bereit voranzugehen. Er geht seiner ganzen Familie voran. Er stellt sich schützend vor seine Familie. Er bleibt nicht zurück wie zuvor, sondern geht mutig voran und ist auch bereit, sich den Konsequenzen seiner früheren Schuld zu stellen. Zum Ende beweist er sogar seine Sorge um seine Kinder und die säugenden Tiere. Er will seine Geschwindigkeit anpassen, weil er sieht, wenn ich sie jetzt hier zu sehr treibe, nur damit ich schneller vorankomme, dann werden sie alle Schaden erleiden. Als Esau ihm aufruft, ihm zu folgen, sagt er, mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass säugende Schafe und Kühe bei mir sind. Wenn man sie nur einen Tag zu schnell triebe, so würde die ganze Herde sterben. Er weiß, ich trage Verantwortung. Und manche übersetzen, die Kinder und die säugenden Schafe liegen auf mir. So als würden sie auf seinem Herzen liegen, in einer Verantwortung. Das ist eine Bürde, eine Last, die ich trage. Ich sorge mich um sie. Er ist besorgt um die Schwachen. Nicht wie damals, als er dem geschwächten und hungrigen Esau mit dem Essen ausnutzte. Und sagte, selbst daraus kann ich meinen Vorteil ziehen. Nein, er ist besorgt. Es dreht sich nicht mehr nur alles um ihn. Er ist bereit, sich als erstes Esau zu stellen. Aber er ist auch bereit, sich den Schwachen anzupassen und langsam zu gehen. Und außerdem wird seine Demut und bewusste Erniedrigung hier betont in diesem Text. Wir lesen hier, und Jakob erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde, und er stellte die Mägde und ihre Kinder vorn an, und Lea und ihre Kinder dahinter, und Rahel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her und warf sich 7-mal zur Erde nieder, bis er nah an seinen Bruder herangekommen war. Zuvor hatte er seine Familie in 2 Lager aufgeteilt. Und zwar aus Furcht, weil er dachte, wenn ein Teil niedergeschlagen wird, vielleicht kann der andere Teil entkommen. Nun, nach dieser Begegnung mit Gott, wo er festgestellt hat, Gott ist mit mir, da fürchtet er sich nicht mehr vor Esau. Er teilt seine Familie, aber nicht in getrennte Lager, sondern nur in Gruppen. Und zwar so, wie Untertanen einen Herrscher begegneten bei einem Besuch zu der damaligen Zeit. Der ganze Haushalt wird nach Rang gestaffelt. Wie in einer eingeübten Choreografie verneigen sich dann erst Jakob 7-mal auf dem Boden, dann seine Frauen gesondert mit ihren Kindern Reihe um Reihe, und sie alle verneigen sich vor Esau. Wir haben einige Zeugnisse aus damaliger Zeit, wie es in ähnlicher Weise die Könige in Ägypten oder sowas begrüßt wurden dann von dem Hofstaat. Es ist hier nicht die Trennung aus Angst, sondern eine Form der Höflichkeit und Würdigung. Jakob, der seinem ältesten Bruder Zeit seines Lebens übertrumpfen wollte, der ihm nicht irgendwie einen Schritt gönnte, vor ihm zu sein, er ist bereit, sich zu demütigen. Nicht nur seine Hüfte ist ausgerenkt, sodass er hinkt, endlich ist auch sein Stolz ausgerenkt. Er kann sich selbst erniedrigen. Und in der Bibel ist das eine wichtige Veränderung, die Gott wirkt. Eine wichtige Veränderung. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Darum ist der Weg hoch bei Gott immer der Weg hinunter. Wer nicht bereit ist, nicht in der Lage ist, sich zu beugen und sich auf diese Weise selbst das Kreuz auf sich zu nehmen, den wird Gott nicht emporheben. Dazu gehört, dass Jakob sieht in allem Gottes Gnade und Gunst. Gott allein gebührt die Ehre und Jakob dankt dem Herrn bewusst. Als Esau fragt, wer sind diese hier bei dir? Da hätte Jakob einfach antworten können, naja, das sind meine Kinder. Aber was sagt er? Die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnaden geschenkt hat. Oh, es ist gut, wenn wir das so sagen können. Wenn wir uns daran erinnern können. Nichts ist selbstverständlich. Nichts davon ist das, was ich verdient habe. Geschenkt aus Gnaden. Unverdient. Geschenkt von Gott. Oh, Gnade um Gnade habe ich empfangen in meinem Leben. Jakob demütigt sich. Er stellt nicht heraus, ich habe 14 Jahre gearbeitet für diese Frauen und deswegen habe ich jetzt auch von Gott so viele Kinder geschenkt bekommen, als Würdigung für all meinen Fleiß. Die Kinder, die Gott mir aus Gnaden geschenkt hat. Auch bezüglich seiner Herden rühmt er sich nicht für seine Fähigkeit als Hirte, wie er alle anderen Hirten in Haran bei weitem übertraf und deswegen so reich wurde, seine Herden so viel fruchtbarer waren als all die anderen Herden. Nein, er sagt, nimm doch mein Geschenk, das dir überbracht worden ist, denn Gott hat es mir aus Gnaden geschenkt und ich habe alles. Und auch in Bezug auf Esau rechtfertigt er sich nicht. Er sagt, du hast mir doch das Erstgeburtsrecht verkauft für diese Linsensuppe. Was stellst du dich denn so an? War doch zumindest eigentlich ein Deal, den wir beide unterzeichnet haben. Nein, auch gegenüber Esau redet Jakob ständig von der Gunst. Oh, ich wünsche mir deine Gunst. Ich bin so froh, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen. Jakob demütigt sich, er erniedrigt sich, er spricht hier in keiner Silbe von seinem Recht und von seinem Verdienst und von seinem Werk, sondern nur von Gnade und Gunst, sowohl in Bezug auf Gott als auch in Bezug auf Esau. Zunächst, das gibt er zu, wollte er sich die Gunst Esaus erkaufen durch die Geschenke. Aber nun, bei der Begegnung, sagt er, wenn ich überhaupt Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann nimm mein Geschenk aus meiner Hand, denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht, und du hast Gefallen an mir gehabt. In Vers 11 hier gebraucht er sogar noch ein anderes Wort für Geschenk, nämlich Segen. Segen. Ich kann es hier im Kontext auch als Geschenk übersetzen, aber ich glaube, hier steckt durchaus etwas drin. Ich will es mir nicht mehr deine Gunst erkaufen durch ein Geschenk. Ich will dir ein Segen sein. Die Geschenke sollen keine Manipulation sein, sondern er will Esau aus Dankbarkeit segnen mit den Herden, die er ihm schenkt. Weil er weiß, ich habe deine Gunst schon bekommen. Aber es ist mir wichtig, ich möchte dir eine Freude machen. Ich möchte ein Segen für dich sein. Aus Jakob, der in allem seinen Vorteil und seinen Gewinn suchte und auf seine Listen vertraute, ist ein Mann geworden, der durchzogen ist, durchtränkt ist von demütiger Dankbarkeit. Der in allem Gottes Wirken sieht. In allem Gott die Ehre gibt. Und dazu zeigt er auch eine schöne Genügsamkeit. Er sagt nicht nur, wie Esau, ich habe genug. Dann ist euch aufgefallen, was er sagt. Gott hat es mir aus Gnaden geschenkt und ich habe alles. Ich habe alles. Freunde, das ist ein wunderbares Wort. Ich habe alles. Die Gnade Gottes ist mehr als genug. Wenn ich Gott habe, dann habe ich alles. Ich brauche nicht diese zusätzlichen Herden, dieses ganze Lager. Gott ist mit mir. Ich habe mehr als genug. Ich habe alles durch ihn. Wenn seine Gnade mit mir ist, dann habe ich alles. Das ist das Bekenntnis des Glaubens. Das ist das Bekenntnis der Christen. Wer Christus hat, der hat das Leben. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht mehr nach Himmel oder nach Erde. Die Gnade Gottes ist mehr als genug. Jakob ist ein veränderter Mann. Er hat nicht nur einige Verhaltensweisen kurzfristig geändert, sondern Gott hat seinen Charakter verändert. Seine ganze Lebensausrichtung, seine ganze Gesinnung. Doch obwohl Gott Jakob verändert hat, zeigt uns Mose in diesem Text auch auf und verschweigt nicht, es hat sich noch nicht alles geändert in Jakobs Leben. Es bleiben noch so einige Fehler, so einige Schwächen, ja, so einige Sünden in Jakob. Er ist verändert, aber es hat sich noch nicht alles geändert. Da sehen wir zum einen die Bevorzugung. An der Reihenfolge, wie seine Familie Esau begegnen soll, an dieser Choreografie, die er aufbaut wie so ein Hofstaat, macht er deutlich, dass er Rahel mehr liebt als Lea. Vor allem Josef, das einzige Kind, das namentlich erwähnt wird, das ist sein Lieblingskind. Rahel, seine Lieblingsfrau. Seine Nebenfrauen kommen als erstes, danach Lea mit ihren Kindern, danach Rahel mit Josef. Und das deutet voraus auf so einige Probleme, die daraus noch entstehen. Jakob liebt weder seine Frau noch seine Kinder auf gleiche Weise, sondern so, wie seine Eltern je ein Kind begünstigten und es zu Streit führte, so auch Jakob. Es bleibt. Und er gebraucht eine missverständliche, vielleicht sogar manipulative Sprache. Esau nennt Jakob mein Bruder. Ich habe genug, mein Bruder. Aber Jakob nennt ihn nicht einmal seinen Bruder, sondern nur mein Herr. Und sich selbst nennt er seinen Knecht. Nun, es ist nicht so leicht festzustellen, wie viel davon damalige Höflichkeitsform war. Doch Abraham und Isaak, sie nannten nicht mal die Könige dort in Gera oder in Ägypten Herr, sondern sie verstanden sich selbst als rechtmäßige Besitzer Kanaans nach dem Wort Gottes. Isaak wird auf der anderen Seite sogar mal Herr genannt, von dem Philisterkönig. Es scheint so, als wenn Jakob hier übertreibt mit seinen Worten. So, dass es zumindest missverständlich ist. Ob bewusst oder unbewusst, aber es vermittelt den Eindruck, dass er Esau als seinen rechtmäßigen Herrscher anerkennt, als Besitzer des Landes und damit als Träger des Segens, den er ihm geraubt hatte. Der aber von Gott von Anfang an für Jakob und nicht für Esau vorgesehen war. Esau scheint es auch so zu verstehen, denn er erwartet, dass Jakob ihm folgt. Und zwar zu seinem Ort, nach Seir. So dass Jakob bei ihm unter seiner Aufsicht lebt, als sein Untertan. Und da kommt die nächste alte Gewohnheit Jakobs zum Vorschein. Er täuscht und lügt. Nun, es ist viel weniger geworden. Er gibt in Vers 8 sogar zu, dass er sich mit dem Herden Gunst erkaufen wollte bei Esau. Jakob ist insgesamt viel ehrlicher, viel aufrichtiger geworden, auch schon zu Laban. Er ist weniger betrügerisch als noch zu Beginn. Aber hier verfällt er wieder in sündige Muster, wo er merkt, ich habe mich mit meinen Worten irgendwie ein bisschen verrannt. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Seine Erklärung, dass die Kinder nicht mehr so schnell reisen können und die Tiere gerade Junges geworfen haben und säugen, das mag durchaus stimmen. Aber er sagt Esau, ich will einherziehen nach meiner Gemächlichkeit, nach dem Schritt des Viehs, das vor mir ist, und nach dem Schritt der Kinder, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Doch offensichtlich hat er das nie vor. Denn anstatt nach Süden zu reisen, wo Esau wohnt, kehrt er um und zieht sogar nordwestlich in die entgegengesetzte Richtung nach Sukkot, wo er dann Hütten baut. Ja, vielleicht wollte er seiner Familie und den Herden endlich etwas Ruhe gönnen. Er sucht einen Ort, wo er Hütten, wo er Ställe bauen kann, wo er sich selbst eine Unterkunft bauen kann, nachdem sie nun doch einige Zeit auf Reisen waren. Aber es bleibt, er hat Esau angelogen. Er hat nicht die Wahrheit gesagt. Und wir müssen zugeben, Jakob sollte auch nicht nach Seir reisen. Nein, gemäß dem Wort Gottes sollte er nach Kanaan reisen, in das Land, das ihm verheißen ist von Gott. Doch warum verspricht er dann Esau, ich ziehe dir nach Seir? Gott hat Jakob verändert, aber es hat sich noch nicht alles geändert, was sich ändern sollte in Jakobs Leben. Und so ist es auch bei dir. Wenn du zum Glauben kommst, wenn du erkennst, Jesus Christus ist gestorben für Sünder wie mich. Er hat am Kreuz für all meinen Stolz und für all meinen Betrug und für all meine Selbstsucht und für all meine Lüge bezahlt und die gerechte Strafe Gottes auf sich genommen, als er starb am Kreuz von Golgatha. Er ist auferstanden und er schenkt jedem, der sich ihm anvertraut, neues und ewiges Leben. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Er ist ein neuer Mensch. Kannst du das sagen über dich? Es ist neu geworden. Die Bibel sagt, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, der von seinen Sünden sich abwendet und glaubt an Christus. Jesus vergleicht Gott mit einem Vater, der so wie Esau in unserer Geschichte dem stolzen, selbstsüchtigen, schuldigen, verlorenen Sohn entgegenläuft, ihn umarmt, ihn küsst aus lauter Gnade. So nimmt Gott in Gnade Sünder an, die umkehren, die ihre Sünden bekennen und die Gott um Gnade bitten. Und ja, in diesem Moment, wo du dich dem Herrn anvertraust und du die große Gnade der Vergebung durch Jesus erlebst, da verändert Gott dein Leben. Nicht nur ein paar äußere Gewohnheiten, nicht nur ein bisschen besseres Verhalten, ein bisschen bessere Manieren, sondern eine neue Herzensausrichtung. Du vertraust nicht mehr auf deine Werke, sondern siehst die Gnade Gottes in all den Segnungen. Deine Ausrichtung, deine Grundhaltung verändert sich, deine Liebe zu Gott, dein ganzes Weltbild wird verwandelt. Aber täusche dich nicht. Selbst in den Gläubigen ist noch nicht alle Sünde abgetan. Jakob hat einen neuen Namen bekommen, Israel. Aber hier in unserem Text, wie wird er genannt? Jakob. Und auch in der Folge wird er mal Jakob und mal Israel genannt. Und so ist es auch mit uns Christen. Ja, es hat sich etwas verwandelt. Gott gibt uns einen neuen Namen. Aber wir tragen den alten Menschen irgendwie noch mit uns. Es ist noch nicht alles abgetan, was abgetan werden sollte. Luther formulierte es mit diesem lateinischen Satz, simul justus et peccator. Wir sind gleichzeitig gerecht und sündig. Nun, lobe Gott für seine Gnade, wie Jakob es tut. Erkenne und preise Gottes Wirken an dir und für dich in dieser Welt. Alles, was sich verbessert hat, lobe Gott dafür. Sage nicht, das habe ich verdient, mit harter Arbeit und Disziplin. Ich habe an mir gearbeitet, sondern lerne die Gnade Gottes zu rühmen. Die Gnade Gottes. Rufe es dir selber immer wieder zu. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Aus Gnade. Aber beachte auch, Gott verändert dich in einem fortwährenden Prozess. Du hast Buße getan, du glaubst an den Herrn, es hat sich etwas verändert. Stehe nicht still. Stehe nicht still. Der Kampf am Jabbok ist nicht einmalig, sondern so wie Jakob überwunden hat, indem er weinte und um Gnade bat, so müssen wir Gläubigen beständig ringen mit der noch verbleibenden Sünde in uns. Und dieser Kampf ist kein Kampf in unserer Kraft. Nein, wir brauchen die Gnade Gottes. Aber es ist auch kein passiver Kampf. So als könnten wir sagen, kein Problem, wird Gott schon richten. Gott arbeitet halt noch an mir. Ich muss halt einfach warten. Nein, erkenne deine Sünden. Tue Buße. Wachse in der Heiligung. Schau in dein Leben, prüfe. Prüfe anhand des Wortes Gottes, wo sind noch Gewohnheiten, wo sind noch sündige Verhaltensweisen in meinem Leben. Oh, ich will sie zur Ehre Gottes austilgen. Ich will nicht mehr, dass das meinen Ruf und mein Zeugnis beschmutzt. Ich will meinen Herrn nicht verunehren. Den Herrn, dessen Knecht ich bin, dem lebendigen Gott. Verharre niemals in der Sünde. Wir haben es heute so passend gelesen. Wer Sünde tut, wer in Sünde lebt, der ist nicht aus Gott. Verharre nicht in der Sünde, weil du denkst, die Gnade hat dich bereits genug verändert. Nein, laufe und ringe und demütige dich vor Gott. Bekenne deine Sünden und bitte ihn um Vergebung. Aber heute ist die wichtigste Frage, die du dir stellen kannst. Wenn Gott etwas getan hat in deinem Leben, hat er dich bisher nur geändert oder hat er dich verändert? Hast du gelernt, ein bisschen christliches Verhalten dir anzueignen? Christliche Sätze, christliche Vokabeln anzulernen? Oder ist da eine neue Sehnsucht in deinem Herzen? Ein Wunsch, nicht nur das, etwas von Gott zu bekommen, sondern Gott selbst zu haben? Hast du erkannt, dass wenn du Christus hast, du alles hast? Du brauchst ein neues Herz und einen neuen Sinn, geschenkt durch die Gnade Jesu Christi. Dazu helfe uns Gott. Amen.